Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu Medienapostel. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, wir gucken ja gerade in sehr unruhige Zeiten. Vor fast 4 Jahren war es, dass Corona begann und seitdem scheint nicht mehr so stabil zu sein. 2 Kriege, die ausgebrochen sind, also es sind äußerst unruhige Zeiten. Gesellschaftlich, kollektiv ist alles im Umbruch, alles im Wandel. Da stellt man sich schon die Frage, wo finden Menschen heutzutage noch Halt? Wie begegnen dir die Menschen in der Kirche?
Also das, was du gerade beschrieben hast, nehme ich natürlich auch wahr und natürlich auch bei den Personen, bei den Menschen, die wir in unseren Gemeinden haben, in der Kirche haben, sei es in Gottesdiensten oder durch persönliche Begegnungen am Rande oder in ganz anderen Zusammenhängen. Also die Suche nach Halt, nach Orientierung, den Wunsch danach, den nehme ich schon ziemlich deutlich wahr. Also wo begegnen mir die? Im Umfeld, ich sag mal jetzt im weiteren Sinne auch im Schatten des Kirchturms.
Also da triffst du dann nach wie vor auch noch Menschen, die dann doch auch den Halt in der Kirche suchen, weil der deutliche Mitgliederschwund spricht da ja eine ganz andere Sprache.
Also ich nehme natürlich wahr, dass sich Personen von der Kirche abwenden, dass unsere Gottesdienste weniger besucht sind. Das ist überhaupt gar keine Frage. Gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass unsere Kirchen als Raum, als Ort ziemlich besucht werden. Also wenn ich darauf schaue...
Wenn ich jetzt ganz ketzerisch dazwischen gehen darf, von den wenigen, die übrig geblieben sind.
Ich weiß nicht, kann ich schlecht sagen. Also ich nehme schon auch wahr, dass unsere Gottesdiensträume gut besucht werden außerhalb von Gottesdienst. Wir sehen das zum Beispiel am Bedarf an Opferkerzen. An Kerzen, die genommen werden, um sie anzuzünden, kurzes Gebet zu sprechen. Oder wir sehen das, wenn in der Weihnachtszeit unsere Krippen besucht werden in den Kirchen und so. Also die Tür geht schon auf und zu. Ich sehe es aber auch außerhalb dessen. Also in der Sommerzeit, wenn Radtouristen hier in Bersenbrück oder auch Flage in unserer Wallfahrtskirche und Pfarrkirche Menschen vorbeikommen. Also es verweilen Personen in der Kirche. Wir haben auf Lage zum Beispiel in der Kirche ein kleines Buch liegen, wo man zu Anliegen hineinschreiben kann als Fürbitte. Also der Bedarf ist schon da nach diesen Orten, die auch Orientierung und Halt vermitteln.
Gleichzeitig hat aber die Mitgliederbefragung der evangelischen Kirche ergeben, dass erstmalig die Menschen nicht nur austreten aus der Kirche, sondern auch immer weniger mit dem Glauben an sich anfangen können.
Ja, das ist sicher so.
Müsste aber nicht genau jetzt Jesus Christus die Antwort sein auf diese ganzen unruhigen Zeiten? Wendet euch gerade jetzt Jesus Christus zu, denn ihr braucht Jesus Christus.
Ich glaube, es ist ganz schwierig, das als Aufruf im Sinne einer Kampagne hinzubekommen, weil da einfach die Kirche auch oder die Kirchen zu viel Vertrauen schlicht und einfach verloren haben. Also das Vertrauen in die Kirche, das entsprechend zu vermitteln, ich glaube, das hat schon sehr gelitten, das muss man ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz nehme ich diese Frage einfach einmal auf. Als persönlich gestellte Frage, brauchen wir Jesus? Da fange ich mal mit der Antwort sofort an. Ja, natürlich brauchen wir ihn, weil er halt eben auch vieles gesagt hat, mit dem wir gut etwas anfangen können in unserer Zeit, in unseren Situationen, in denen wir stehen.
Brauchen ist für mich ja noch ein bisschen mehr als das, was mir sonst als Verständnis von Jesus Christus entgegengebracht wird. Meistens ist es eher so, wir mögen Jesus, wir lieben ihn, wir beten ihn an, aber brauchen im Sinne von wirklich als Existenznotwendigkeit, als Lebensnotwendigkeit, so wie die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken, begegnet mir sehr selten. Wie siehst du das?
Also wenn du die Frage so stellst, fällt mir das in der Tat auch auf. Ist jetzt nochmal ein neuer, anderer Aspekt, den du mit dem Stichwort brauchen reinbringst. Es ist in der Tat anders als wie zum Beispiel die Luft zum Atmen oder Lebensmittel oder Wasser. Gleichzeitig sage ich für mich allerdings auch, da bin ich jetzt ein bisschen persönlich, also Jesus ist für mich schon auch der Lebenspartner, wenn ich das einmal so sagen darf. Also derjenige, der mir etwas gibt, von dem ich mittlerweile wirklich das Gefühl habe, dass ich es brauche. Also
beschreib das mal konkret, was das für dich ausmacht.
Also mir begegnet Jesus ja zum Beispiel jeden Tag, wenn ich mich mit der Eucharistie beschäftige zum Beispiel. Ich bin ja Priester und feiere Gottesdienste, Eucharistie. Erstmal als exemplarisches Beispiel. Und ich lese in der Heiligen Schrift, es ist immer auch eine Evangeliumslesung dabei und so. Und insofern begegnet mir Jesus in dieser Form dann halt eben auch. Und ich merke, es ist nicht ein oberflächliches Auseinandersetzen damit, sondern das geht deutlich tiefer. Und ich merke, dass ich das nicht missen möchte.
Hm.
Ich möchte das haben, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also ich möchte mich mit dem, was dort steht, auseinandersetzen. Und ich, wie gesagt, ich sage für mich auch mittlerweile, ich brauche das.
Mhm.
So insofern verstehe ich dieses Brauchen. Ich merke, dass ich das nicht ersetzen möchte und ersetzen kann durch etwas anderes, jemanden anderen. Da bin ich nicht sehr flexibel und möchte es auch ehrlich gesagt nicht sein. Also ich brauche diesen Jesus, der mir vermittelt, mit dem, was er gemacht hat, gepredigt hat, getan hat, die Zeichen und Wunder, die er gewirkt hat und so, der mir vermittelt, wie wir miteinander umgehen können zum Beispiel, wie wir vor dem Nächsten und auch vor Gott bestehen können. Ich brauche die Beschäftigung, die Auseinandersetzung damit.
Okay, dann lass uns mal konkret werden, weil du hast jetzt da einige Aspekte gleich mit reingebracht. Ich fange mal ganz von vorne an. Was hat Jesus denn getan, aus deiner Sicht für uns, dass ich ihn heute noch brauchen sollen müsste?
Also ich fange mal damit an, was Gott getan hat. Zunächst einmal ist er in Jesus Mensch geworden. Das ist erst einmal für mich eine Großtat. Also diese Wesenseinheit, mhm, ja, des Vaters mit dem Sohn finde ich spektakulär, beschäftigt mich sehr. Ich mag das sehr gerne, muss ich sagen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich merke, dass Gott mir auf diese Art und Weise, mir, uns, halt auch sehr nahe kommt. Und das bringt meinem Leben Qualität.
Okay, also das ist mehr die Frage, wer ist Jesus Christus? Also Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist fleischgewordener Gott.
Mhm.
Und was bringt dir das jetzt für dein persönliches Leben?
Also zunächst einmal ist Gott nah an mir dran. So,
und durch nicht, Jesus Christus?
Ja.
Okay.
Und nicht fern und weit weg, mhm, auf irgendeinem Berg oder über den Wolken im Himmel oder wie auch immer, sondern er begegnet mir in diesem Jesus, der Menschen begegnet ist. Davon schreibt ja das Neue Testament, die vier Evangelien. So. Und in den Begegnungen, von denen ich dort lese, die ganz vielfältig sind, versuche ich abzulesen, wie Gott ist, wie Jesus ist, welchen Charakter er hat, welches Wesen er hat, welche Eigenschaften er mitbringt, wie er Liebe, Freundschaft, Zuneigung pflegt, aber halt eben auch vielleicht eine Zurechtweisung, solche Dinge einfach. Und dadurch ist Gott nicht einfach ein Fantasieprodukt, sondern deutlich konkreter.
Also damit kann ich sehr viel anfangen, weil wie du ja weißt, bin ich einen ganz anderen Glaubensweg gegangen. Ich bin ja über die Philosophie, dann über den Zen-Buddhismus, dann sehr lange in der New-Age-Bewegung gewesen und habe mich dann dem katholischen Glauben zugewandt. Und ich kann mit dem Hinweis, dass Jesus Christus ein Fingerzeig auf Gott ist, dass du durch Jesus Christus Gott kennenlernen kannst, unfassbar viel anfangen. Also das habe ich nirgendwo anders gefunden, nirgendwo anders auch erlebt. Und auch diesen Ansatz hat es nirgendwo gegeben. Und es stimmt, Jesus Christus ist der Einzige, der von Gott gekommen ist und Mensch geworden ist und Fleisch geworden ist. Und dadurch ist er für mich in Anführungsstrichen auch eine Art Zeuge Gottes. Das heißt, ich kann durch ihn direkt Gott kennenlernen. Und das kann ich auch verstehen. Das gibt es in keiner anderen Religion. Die meisten sind als Menschen inkarniert und haben dann einen Erleuchtungsprozess durchlaufen und sind dann quasi in höhere Sphären, in höhere Bewusstseinsebenen aufgestiegen, während Jesus Christus schon aus dieser höheren Ebene kam. Und das macht ihn für mich auch einzigartig.
Also du hast gerade gesagt, und das finde ich, glaube ich, ist ein wichtiger Zugang, durch Jesus Christus kann ich Gott direkt kennenlernen.
Genau.
Es gibt keinerlei Umwege und solche Sachen.
Richtig.
Weil einfach in Jesus ganz der Vater ist. Und ja. Ich ergänze auch ganz der Heilige Geist. Also insofern, diese Wesensgleichheit, Einheit, ja, ist halt eben das direkte Kennenlernen, ohne Umwege. Und das finde ich spektakulär.
Damit haben wir eigentlich den ersten Punkt schon. Warum braucht man Jesus Christus? Wäre meine Antwort mal, wenn du Gott erfahren möchtest, eine persönliche Beziehung zu Gott eingehen möchtest, ist Jesus Christus notwendig.
Nach meinem Glauben ist das so. Ja, das würde ich so bejahen. Ja, das sehe ich so.
Das sehe ich auch so. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter.
Ja, klar.
Ja, echt so.
Also mit einfachen und schnellen Antworten kommen wir hier nicht weiter.
Genau, weil das ist, also der eine Punkt ist okay, sprich, ich lerne durch Jesus Christus Gott kennen. Klingt aber auch noch sehr abstrakt. Ist natürlich für jemanden, der jetzt noch keine persönliche Erfahrung gemacht hat im Glauben, ganz schwer nachzuvollziehen, wovon wir beide hier gerade reden. Und
ja.
Ich kann dazu nur sagen, so aus einer persönlichen Erfahrung heraus, brauche ich Jesus? Das habe ich persönlich daran erlebt, als Jesus sich von mir zurückgezogen hat. Also ich habe ein sehr aktives Gebetsleben. Ich habe auch ein sehr aktives Glaubensleben und habe immer so wie so einen inneren Schutzschild. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin behütet. Ich habe eine innere Wärme in mir. Es ist eine innere Klarheit, eine innere Ruhe. Ich fühle mich immer stabil, egal was mir im Außen passiert. Ich bin immer wie in so einer Fruchtblase drin. So möchte ich das fast mal nennen. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit und auch von Stabilität, egal was dir im Außen passiert. Und es war mir nie bewusst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das mein Glaube ist, dass das Jesus Christus ist, bis ich eines Tages auf einmal das Gespür hatte, Gott hat sich von mir zurückgezogen. So, das heißt, wenn ich dann gebetet habe, war nur noch eine tiefe Dunkelheit da. Da war eine tiefe Kälte, eine tiefe Traurigkeit. Das war ein sehr verunsichernder und verwirrender Prozess und eine ganz merkwürdige Erfahrung. Also es war jetzt, ist jetzt nicht zu vergleichen mit Depressionen. Ich bin kein depressiver Typ. Aber das war eine sehr beängstigende Erfahrung, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, Gott hat sich von mir zurückgezogen. Es war diese innere Wärme weg. Es war diese innere Stabilität weg. Und als dann Situationen im Außen auf mich reingeprasselt sind, war das sehr, sehr, also wirklich echt traumatisch verängstigend. Und da habe ich eine ganz persönliche Erfahrung gemacht, dass ich Jesus Christus nicht nur brauche in Bezug auf Gott, sondern wirklich auch für mein komplettes irdisches Leben. Dass ich keinen einzigen Tag ohne ihn sein kann, weil es meine Führung, mein Schutz, meine Stabilität, mein Halt ist, um durch dieses Leben zu kommen. Und einige Jahre später habe ich dann in den gelben Notizbüchern von Thérèse de Lisieux eine sehr ähnliche Erfahrung gelesen, jetzt in einem anderen, natürlich in einer anderen Dimension. Ich bin keine Heilige, sondern ich habe da gelesen, dass sie die ähnliche Erfahrung gemacht hat, als sie in ihrem Sterbeprozess drin war, hat sie auch das Gefühl gehabt, dass Gott sich von ihr zurückgezogen hat und dass sie alleine ist und dass sie das als Aufruf verstanden hat, sich noch mehr Jesus zuzuwenden und noch mehr auf Jesus zuzubewegen. Und sie hat dazu zum Beispiel mit einer Nadel sich in ihren Finger gestochen und dann mit Blut das Glaubensbekenntnis heruntergeschrieben und sich diesen Zettel mit einer Nadel über ihre Kutte oben befestigt, direkt überm Herz, und hat gesagt, ich weiß, dass du da bist, Jesus. Auch wenn ich dich nicht fühle, auch wenn ich dich gerade nicht spüre, auch wenn mein Glaube gerade struggelt, ich weiß, dass du da bist und ich richte mich noch mehr an dir aus. Und das war etwas, als ich das gelesen habe, das konnte ich total nachvollziehen. Und das war für mich eine ganz, ganz zutiefst persönliche Erfahrung, wo ich sagen kann, ich brauche Jesus Christus wirklich in jedem Atemzug für dieses Leben.
Das meine ich, was du gerade ausgeführt hast, damit, dass man sagen kann, dass ich auch sagen kann, Jesus ist mein Lebenspartner.
Ja.
Und wenn der mir fehlt, dann habe ich eine tiefe Sehnsucht. Dann habe ich eine Dunkelheit. So wie jemand fehlt, auf den ich halt eben im Leben ausgerichtet bin. Und insofern merkt man dann auch in diesen Situationen, ja, ich brauche ihn. Also es ist etwas sehr Persönliches. Also die Frage, brauchen wir Jesus? Die ist kaum zu beantworten oder tendenziell eher mit Nein zu beantworten. Aber brauche ich Jesus, wenn ich ihn entdeckt habe, wenn ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe, wenn mein Interesse geweckt ist und dieses Interesse auch verfangen hat, dann komme ich im guten Sinne nicht mehr von dem los. Hm. Und das ist etwas, was ich wahrnehme, das bereichert mein Leben. Das nimmt mich nicht gefangen. Das nimmt mich nicht, ja, das engt mich nicht ein, sondern es bereichert und es öffnet mir weitere Horizonte. Und das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Großartiges.
Was sagt denn da die Theologie dazu, ob wir Jesus Christus brauchen? Gibt es da Ansätze?
Gefährliche Frage, gefährliche Ansätze auch. Also was sagt die Theologie dazu, ob wir Jesus Christus brauchen? Also natürlich gibt es den Wahrheitsanspruch, den vor allem auch die katholische Kirche formuliert. Gar keine Frage. Wir kommen ja nicht drum herum zu sagen, dass wir die Wahrheit verkünden, dass wir uns an dieser Wahrheit abarbeiten wollen, dass wir uns damit beschäftigen. Gleichzeitig sagen wir als katholische Kirche, als Katholiken auch, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, sondern wir arbeiten uns darauf hin, also prozesshaft, ja. Und wir können jetzt nicht vollständig sagen, was die Wahrheit ist, weil das, was wir von Jesus wissen, ist auch Jahre nach seinem Tod erst aufgeschrieben worden. Wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Jesus 33 am Kreuz gestorben ist, ja, wir aber wissen, dass der erste Korintherbrief von Paulus 58 nach Christus geschrieben wurde, dann liegen da einige Jahre dazwischen. Sodass das, was wir von Jesus wissen, Jahre alt ist. Mhm. Und dementsprechend kann es nicht die Wahrheit vollständig erfassen. Dazu kommt dann noch, dass also Personen etwas von Jesus geschrieben haben, über Jesus geschrieben haben und ihre eigene Färbung reingebracht haben. So, also wie soll das dann Wahrheit sein? So, also das ist uns bewusst, ja. Insofern arbeiten wir darauf hin, möglichst der Wahrheit nahe zu kommen. Möglichst nahe zu kommen. Gleichzeitig gibt es den Aspekt, dass es halt eben auch Bereiche der Wahrheit gibt in anderen Religionen. Also das sind erstmal die christlichen Konfessionen, aber halt eben auch im Judentum, im Buddhismus, im Hinduismus und so weiter und so weiter. Also auch da gibt es Teile des Göttlichen und das, was dann, ich sag mal, mit unserer Theologie in Übereinstimmung zu bringen ist, das ist dann halt eben auch Teil der Wahrheit in den anderen Konfessionen und Religionen halt eben auch, ne? Also es ist eine ganz schwierige Frage, die du da gestellt hast.
Ja, weil trotzdem scheint es aber doch ein bisschen sich noch so auch darzustellen, dass Jesus, wenn du direkt fragst, jemanden auch im theologischen Bereich, warum brauchen wir Jesus Christus, wäre doch bestimmt die erste Antwort, er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat uns erlöst, der Erlöser, der Retter, der uns befreit hat. Und das, weil du die anderen Religionen angesprochen hast, das ist ja einmalig im Christentum. Ich sag mal, das Konzept der Sündenbereinigung, das gibt es auch in anderen Kulturen durch Räucherungen oder sich reinigen in Gewässern oder wie auch immer. Aber wir sind die einzige Religion, wo jemand ans Kreuz genagelt wurde, um für unsere Sünden Wiedergutmachung zu leisten. Eigentlich müsste doch der theologische Anspruch sein, ja, Jesus Christus ist für uns gestorben und deshalb brauchen wir ihn, weil wir ohne ihn uns nicht von unseren Sünden befreien können.
Also das ist schon ziemlich steil, was du hier sagst. Das ist, puh. Also ich gucke zunächst einmal gar nicht so sehr aufs Kreuz Jesu. Da können wir gleich nochmal drauf schauen. Okay. Ich schaue zunächst einmal auf das, was im Leben Jesu stattgefunden hat. Also das, was er durch sein Leben, seine Lehre uns hinterlassen hat, was er vermitteln wollte. Das finde ich erst einmal befreiend und erlösend, ehrlich gesagt. Wenn ich schaue auf die verschiedenen Wundergeschichten, Zeichen, die durch Jesus gewirkt wurden, dann merke ich, dass Jesus da Personen aus ihrer Isolation herausholt. Also, Jesus heilt Taubheit, Blindheit, Verkrüppelung, Aussatz, diese Art von Krankheitsbildern.
Blutungen.
Genau. Und mir fällt auf, es ist kein entzündeter Backenzahn. oder eine Platzwunde am Kopf oder eine Schnittwunde am Arm oder Verletzungen, ein gebrochenes Bein. Also Verletzungen, die zum Beispiel im handwerklichen Umfeld der damaligen Gesellschaft stattgefunden haben oder es gegeben hat. Sondern es sind im Grunde genommen Beschwernisse der Menschen, die von Kommunikation mit Gott und den Menschen um sie herum abschneiden. Also eine Frau mit Blutungen war unrein und wurde isoliert. Mhm. Wer taub ist oder blind ist oder stumm, kann mit den Menschen um ihn herum
wurde
nicht
ausgegrenzt.
Nur nicht oder nur eingegrenzt kommunizieren. Mhm. Wer Fieber hat, jeder weiß das, der 40, 41 Fieber hat, da stellt sich auch irgendwie ein Delirium ein und man nimmt die Umwelt nicht wirklich so wahr. So, und Synagogen-Gottesdienst oder am Tempelkult konnte man so halt eben auch nicht teilnehmen. Also, und das hat Jesus aufgehoben. Das fällt mir auf zum Beispiel. Und insofern errettet er befreit, er erlöst hin zu Kommunikation von Menschen miteinander und dementsprechend auch mit Gott. Das finde ich schon erst einmal bemerkenswert. Also Jesus holt Menschen aus der Isolation heraus. Das finde ich erst einmal eine erlösende Tat.
Also da gehst du dann eher darauf ein, dass Jesus ein Vorbild ist, dass wir brauchen eine Orientierung?
Ja, also das ist für mich ein Aspekt aus dem Leben Jesu, das finde ich enorm wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft auch unbedingt brauchen. Also um diese Frage noch einmal auch zu beantworten, brauchen wir Jesus Christus? Also in dem Sinne brauchen wir ihn, glaube ich, unbedingt. Also ja, fest. Dann hast du vorhin noch einen anderen.
Ja, aber da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil das ist natürlich sehr gegenläufig gegen diesen Zeitgeist des Ich-Bewusstseins, wo es nur mehr um mich geht und die Ich-Entfaltung. Wenn du in die Gesellschaft reinguckst, ist es ja immer mehr en vogue, danach zu gehen, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, meine Gefühle wahrgenommen werden, meine Wahrheit ausgesprochen wird. Also es ist ja eine sehr ich-bezogene Gesellschaft mittlerweile. Und da ist ja dann Jesus Christus, so wie du ihn geschildert hast und was es für dich bedeutet, was er dir bedeutet, ja komplett gegenläufig. Weil das ist ja ein sich zurücknehmen zugunsten von anderen. Sich zurücknehmen zum Wohle von anderen.
Ja, ganz genau so ist das. Ja, es ist nicht der gesellschaftliche Mainstream, das ist ganz klar. Aber Jesus hat zu seiner Zeit auch nicht den gesellschaftlichen Mainstream für richtig empfunden, sondern hat halt eben sein Ding gemacht. Und der Mainstream hat ihn im Grunde genommen ans Kreuz gebracht. Mhm. Das muss man ja auch klar sagen. Ja. Also der hat klar sich positioniert, was braucht der Mensch? Wie tickt Gott? Wie geht Gott mit seiner Schöpfung um? Was ist Teil der Schöpfung? Und das hat er hochgeachtet. Und es sind halt eben nicht religiöse Vorschriften, Rechtsvorschriften, was auch immer, die dann da drüber stehen und höher zu achten sind, sondern seine Hinwendung zum Menschen. Noch einmal, das Herausholen des Menschen aus seiner Isolation, in die er gesetzt ist. Das ist für mich Kern der Botschaft Jesu und das finde ich enorm erlösend. Etwas, was in unserer Zeit, also 2023, 2024, unbedingt auch gebraucht werden wird. Weiterhin.
Das sehe ich ganz genauso wie du, weil wir ja beobachten, dass gerade der Anstieg an den mental-psychischen Erkrankungen, die zunehmende Isolierung, die zunehmende Isolation, die zunehmende Ausgrenzung, die zunehmende Gruppierungen und Fragmentierungen von Menschen ja eigentlich komplett gegenläufig ist zu dem, was gesellschaftlich notwendig wäre, um eine Gemeinschaft zu bilden.
Ja, also da gehört auch das Stigmatisieren von Personen dazu und so. Also das findet ja nach wie vor statt. Hm. Ja, während es früher zum Beispiel Menschen mit einer Beeinträchtigung waren und deren familiäre Kontexte und Umfelder, stigmatisieren wir heute auf eine ganz andere Art und Weise. Also wer sich nicht in einer bestimmten Weise artikuliert und so weiter, wird in eine gewisse Ecke gedrängt und so. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, ob das so richtig ist.
Aber einer der entscheidenden Unterschiede ist ja, dass in allen Bibelgeschichten, die du jetzt auch gerade erwähnt hast, sowohl bei dem Blinden als auch bei der Frau mit den Blutungen, als auch bei Lazarus und wem auch immer, bei allen war aber das Bewusstsein da, Sie brauchen Jesus, um aus ihrer Isolation rauszukommen. Sie brauchen Jesus, um genesen zu können. Also ich denke jetzt an die Frau mit den Blutungen, die sich da durchgekämpft hat, durch die Menge, nur weil sie das Gewand von Jesus berühren wollte. Die waren sich alle dessen vollkommen bewusst, ich schaffe das hier alleine nicht. Ich komme aus meiner Nummer hier alleine nicht raus. Ich kann mich alleine nicht heilen. Und die haben sich alle auf den Weg gemacht. Während ich heute das Gefühl habe, wie gesagt, die treten aus der Kirche aus, sie wenden sich vom Glauben ab. Also da fehlt mir so ein bisschen gerade das Bewusstsein dafür, dass sie aber Jesus Christus für sich selbst, für sich ganz persönlich brauchen, um eben in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in einer Heilung auch leben zu können.
Es ist halt eben auch die persönliche Begegnung. Also die Bibel spricht ja davon, dass Jesus Menschen begegnet und Menschen Jesus begegnen. Jesus hat nicht für alle gewirkt, auf einmal mit einem Schlag, dass er geboren wurde und dann wirkte sich das auf alle aus, sondern es ist halt eben in der persönlichen Begegnung geschehen. Und dann darin entdeckt sich Jesus für die blutflüssige Frau, für Lazarus, für Blinde, Taube, Lahme, Verkrüppelte, wie auch immer. Es ist die persönliche Begegnung. Und dann entdeckt sich halt eben Jesus. Und es wird offenbar, wer er ist,
wer er ist,
wie er ist. So, und dann entsteht auch dieses Brauchen.
Da, finde ich, sprichst du jetzt was ganz Wichtiges an. Wir können gar nicht vermitteln, wie und ob und warum man Jesus Christus braucht, weil es eigentlich eine ganz persönliche, subjektive Beziehung ist, Erfahrung ist, auf die man sich einlassen muss.
Ganz genau. Also es gibt, wenn man so will, es gibt ein Angebot Gottes, es gibt ein Angebot Jesu. Das ist die eine Seite. Und rund wird es erst dann und gelingend wird es erst dann, wenn ich auf dieses Angebot eingehe.
Was sagst du denn nun Firmlingen, die bei dir im Unterricht sitzen oder Gemeindemitglieder, die zu dir kommen und auch Probleme haben und du begegnest ihnen und sagst ihnen, ihr braucht Jesus?
Also ich sage diesen Personen nicht, ihr braucht Jesus.
Okay.
Das wäre ja ziemlich
so
apodiktisch und ich würde denen ja im Grunde genommen eine Vorschrift machen.
So als Medikament.
Machen. So, ganz genau.
Das Medikament Jesus Christus.
Genau, er ist keine Pille und
ja,
schon gar
genau.
Keine Beruhigungspille.
Ja, das ist sehr gut.
Nochmal die Frage, also was sage ich Personen?
Genau, ich weiß ja gar nicht, kommen Menschen auf dich zu und sagen, sie haben Glaubenskrisen mit Jesus Christus? Ist es en vogue, überhaupt Jesus Christus zu erwähnen, zu Jesus Christus zu stehen? Wie begegnen dir da junge Menschen zum Beispiel?
Also ich sage nie, ihr braucht Jesus.
Okay.
Sondern?
Ich sag das schon.
Das unterscheidet uns halt.
Ich sage das schon. Ich sage immer wie die Luft zum Atmen. Und wenn sie nicht wissen, wovon ich rede, sage ich, dann mach dich auf den Weg und lerne ihn kennen und geh in die persönliche Erfahrung.
Und das sage ich ihnen. Also ich sage, finde deinen Glauben. Und ich biete natürlich dann auch meinen Glauben, meine Glaubenserfahrung, meine Lebenserfahrung und halt eben dann den Jesus an, den ich kennengelernt habe oder wie ich ihn kennengelernt habe. Und ich komme halt eben dann auch in einer Firmenvorbereitung oder aber auch in einem Gespräch mit Gemeindemitgliedern unterschiedlichen Konstellationen darauf zu sagen, schaut auf diesen Jesus, wie er gelebt hat. Also für mich persönlich sind diese 3 Jahre seines Wirkens, ja, das ist für mich im Wesentlichen mit das Entscheidende. Was hat der uns hinterlassen, wie wir gut miteinander umgehen können? Und wovon erlöst er uns? Was ich gerade im Grunde genommen ausgeführt habe. Ich glaube, das ist durchaus etwas Lebenspraktisches, mit dem Menschen in meinem Umfeld einigermaßen etwas anfangen können.
Ich glaube aber, dass das alleine nicht ausreicht.
Nein, das
weil
sicher
ich glaube,
nicht.
Weil ich glaube, dass du nicht nur den Blick Jesus Christus in die Vergangenheit, was hat er getan, sondern ich glaube, dass Menschen auch das lebendige Vorbild brauchen. Also, dass sie dich, dass sie Testimonials brauchen, dass sie dich brauchen, mich brauchen, dass sie Gläubige sehen, die bekunden können, was Jesus Christus in ihrem Leben für sie getan hat.
Ja klar, das, was ich vorhin ausgeführt habe, das ist ja lediglich auch ein Aspekt und auch meine persönliche Erfahrung. Natürlich gibt es da noch deutlich mehr. Können über Mystik sprechen und solche Dinge einfach so, das ist so, ja, aber...
Ich meine damit jetzt noch was anderes. Ich meine damit, dass du jeder Einzelne von uns ein lebendiges Vorbild sein muss, ein lebendiger Beweis quasi für das, was Jesus Christus in unserem Leben tut und getan hat.
Ja.
Ja. Das ist eine Ergänzung zu. Es gibt ja, weil du gerade gesagt hast, ja, du würdest ihnen empfehlen, in die Bibel zu gucken und zu schauen, was Jesus da getan hat. Das finde ich reicht nicht aus, weil das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das für junge Menschen heutzutage ein bisschen abstrakt ist. Und wie gesagt, ja auch dem Mainstream gegenläufig ist. Aber ich glaube, wenn sie anhand von dir, wie du dein Leben gestaltest, wie du Probleme löst, wie du auf andere Menschen zugehst, wie du in Konfliktsituationen handelst, dass das alles geprägt ist von deinem christlichen Bewusstsein, von deinem Bewusstsein an Jesus Christus, dass das für sie absolut relevant ist, um auch erkennen zu können, was kann Jesus Christus im ganz praktischen Alltag bedeuten, auswirken, und daraus kann man auch erkennen, okay, Jesus Christus wirkt durch ihn, lebt in ihm und er lebt in Jesus Christus.
Also das hoffe ich natürlich auch, dass das durch mich sichtbar ist.
Durchscheint.
So, das möchte ich natürlich gerne auch. Dafür lebe ich natürlich auch. Es ist natürlich für mich schwierig, möchte sogar sagen, unmöglich zu sagen, schaut auf mich.
Schaut
Jesus,
das meinte ich doch nicht.
Jesus. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber klar, natürlich möchte ich schon ausstrahlen, aus wem heraus, ich sag mal, auch ich lebe.
Ja, wer so, deine Kraft
ganz genau
ist.
Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein paar auch sogar sehen.
Gehen wir jetzt trotzdem weiter. Ich hoffe, es darf ich, dass wir auf das Thema Sünde noch mal kurz zu sprechen kommen, weil das wird immer erwähnt. Also Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass ich halt aus einer anderen Richtung zum katholischen Glauben gekommen bin. Und da gibt es ja sowas, gerade im Hinduismus, wie Reinkarnation, Karma-Rat. Also da wird sehr viel davon gesprochen, dass wir unsere Sünden wieder gut machen müssen. In irgendeiner Form müssen wir für unsere Sünden bezahlen, sei es in diesem Leben, im nächsten Leben. Aber es gibt sowas wie ein Punktekonto und das muss in Ausgleich gebracht werden. Das Gottesbild dahinter ist ja eigentlich eher das eines Gerechtigkeitsgottes, also eines Gottes, der auch nach Gerechtigkeit strebt, nach Ausgleich strebt. Und Jesus Christus war derjenige, der sich für uns angeboten hat, der für uns gekommen ist, um uns auch von unserer Schuld zu befreien, damit wir wieder in eine Verbindung mit Gott eintreten können. Ich tue mir da ein bisschen schwer mit dem Begriff der Gerechtigkeit, weil ich eben an einen Gott der Barmherzigkeit und der Gnade glaube und auch glaube, dass alles, was Jesus da getan hat, was du auch gerade geschildert hast, hat er aus Barmherzigkeit getan. Und das waren keine Sünden wiedergutmachen, sondern das war Barmherzigkeit, das war Gnade. Von daher glaube ich, dass wir auch Jesus Christus brauchen, um Gnade zu erfahren für unsere Sünden und nicht Bestrafung oder Gerechtigkeit, sondern Gnade.
Also das sehe ich ganz genau so. Die Gerechtigkeit ist ein Wort, in dem das eine mit dem anderen aufgewogen wird. Und das kann oder muss gesühnt werden. Gerechtigkeit muss vorherrschen, Gerechtigkeit muss durchgesetzt werden, Recht muss durchgesetzt werden und so weiter. Und ich gehe davon aus, ich glaube auch, dass Jesus dann auch noch einmal gekommen ist, um über diese Gerechtigkeit Liebe und Barmherzigkeit zu legen. Also das ist die Ebene, die über der Gerechtigkeit und dem Recht steht. Und das ist auch nochmal etwas, was Jesus insbesondere ausmacht. Im Übrigen gehe ich ja auch davon aus, dass wenn der Vater und der Sohn, also Gott und Jesus, wesenseins sind, dass Jesus uns halt eben vor allem die Liebe Gottes vermitteln will. Die, wie gesagt, über der Gerechtigkeit liegt. Das ist die Ebene über der Gerechtigkeit. Das ist für mich etwas ganz Wesentliches. Also das Nachdenken über Liebe, Barmherzigkeit, Gnade.
Und das in einer persönlichen Erfahrung.
Wichtig ist bei Jesus auch noch einmal dieses Stichwort Sünde hinwegnehmen, aufheben, wie auch immer. Also warum kam Jesus in die Welt und warum brauchen wir dann Jesus? Das liegt dann durchaus eng beieinander, diese Fragestellung. Ich gehe davon aus, dass Gott schon irgendwie gemerkt hat, naja, die Verbindung zwischen den Menschen und mir und den Menschen ist irgendwie, ja, sagen wir mal, gestört. Mhm. So, da kann und soll und muss auch was korrigiert werden, richtiggestellt werden oder ja, verbessert werden, wenn ich es mal so menschlich ausdrücken darf. Und deswegen kommt er uns halt im Grunde genommen auch nahe. Was ist Sünde? Also Sünde ist eben halt die Trennung oder das Trennende, der Abstand zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und mir. Mhm. Und das ist eben das, was Gott auch aufgehoben haben möchte. Mhm. Also es geht nicht darum, dass der Mensch dann Gott ist. Es wird immer eine Trennung geben. Das ist gar keine Frage, weil wir nicht Gott sind, sondern sein Gegenüber. Wir sind Teil der Schöpfung, die Schöpfung ist gegenüber Gott. Also insofern wird es da immer eine Trennung geben, aber es kommt halt eben dann auf diesen Abstand an. Und das ist halt eben dieser Abstand, mehr oder weniger ausgeprägt, die Sünde. Also ich mache das ganz gerne, wenn ich das so erkläre, deutlich an einem Beispiel. In der Ostsee gibt es die Insel Fehmarn. Mhm. Und es gibt dann das Festland. Und zwischen Fehmarn und dem Festland liegt der Fehmarnsund. Sund und Sünde haben die gleiche Wortwurzel. Das ist der Abstand zwischen etwas. Also bei einem Sund, der Abstand zwischen einer Insel und dem Festland. Mhm. Und die Sünde ist halt eben der Sund zwischen Gott und dem Menschen. Und ich muss gucken oder ich schaue, wie groß oder wie gering ist dieser Abstand. Und dafür oder dagegen kann ich etwas tun. Leben, mein Leben gestalten, wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass Gott diesen Abstand möglichst gering halten will. Und dementsprechend ist er in Jesus enorm entgegenkommt.
Ja, es ist ein Angebot an uns, kostenlos.
Ja. Hm.
Aber da möchte ich auch noch den Aspekt mit reinbringen, den du gerade angesprochen hast. Jesus ist gekommen, damit wir überhaupt ein Leben haben. Da brauche ich Jesus, sonst existiere ich. Ich kann atmen, ich kann durch die Welt wandeln, ich kann meine Steuererklärung machen, ich kann Essen kochen, ich kann Wäsche waschen. Also dafür brauche ich nicht Gott. Dafür brauche ich auch nicht Jesus. Also das kriege ich als Mensch durchaus alleine gewuppt.
Ja.
Aber wenn ich ein Leben haben will, das darüber hinausgeht, über eine reine irdische Existenz, brauche ich Jesus Christus.
Ja, das glaube ich sicher.
Ich auch.
Ich glaube ja nun einmal daran, dass nach meinem Tod das Leben irgendwie weitergeht. Hm. Also natürlich nicht das meines Körpers, das ist ja gar keine Frage, aber das, was mich geprägt hat, in meinem Geist, in meiner Seele, so, das ist ja etwas, was von Gott kommt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das, was vom Ewigen kommt und mich geprägt hat, halt eben auch ewig weitergehen kann. Wie gesagt, nicht als irdisches Leben, das ist gar keine Frage, sondern dass da etwas mit mir passiert, von dem ich gar nicht weiß, was es genau ist, das kann ich als Lebender halt eben auch nicht beschreiben, sondern das ist etwas, was ich mir erhoffe, was dann nach meinem Tod eintritt, wie auch immer das dann aussieht.
Ich glaube aber auch, dass ich in dieser irdischen Existenz schon ein Leben haben kann durch Jesus Christus, was so quasi ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist, was vielleicht auch ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Ich bezeichne mich immer ganz gerne als Staatsbürger des Himmels in einem irdischen in einem irdischen Leben. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt im Hier und Jetzt schon durch Jesus Christus einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit haben können.
Also das Empfinden von Zuneigung, von Liebe zum Beispiel, ist für mich so etwas.
Ja.
Das, was wir als Liebe empfinden, als Zuneigung empfinden, als Freundschaft empfinden oder Mitleid oder Fürsorge, wie auch immer. Ja, also sind ja alles Synonyme für dieses große Wort Liebe. Ich glaube, das ist eben halt dieser Vorgeschmack oder die Vorstufe dessen, was uns erwartet, wenn wir tot sind, wenn wir sterben, wenn wir tot sind.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, Jan. Ich glaube, wir beide haben uns hier ein ganz schweres Thema vorgenommen, schwieriges Thema. Brauchen wir Jesus Christus? Es ist natürlich auch schwierig, zwei gläubige Christen danach zu fragen, weil das für uns beide ja eine persönliche Erfahrung ist und ja auch eine intellektuelle Wahrheit, eine gelebte Wahrheit. Aber ich hoffe trotzdem, dass dem einen oder anderen vielleicht daraus zwischen unseren Tönen sich für sich selber was rausnehmen konnte, um für sich in Erfahrung zu bringen, ob das, wovon wir beide erzählt haben, so spannend ist, um sich selber mal auf die Begegnung mit Jesus Christus einzulassen. Das würde ich mir wünschen, würde ich mich freuen, wenn dann doch der eine oder andere wieder den Weg auf Jesus Christus zufindet. Ich danke dir, Jan.
Ich danke dir.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.